Korte und Rink. Politik, die bewegt.
So schnell geht eine Woche rum und jetzt ist schon wieder Montag und deswegen höchste Zeit für unseren VRM-Podcast Korte und Rink. Das heißt, ich darf heute auch wieder den renommierten Politikwissenschaftler Professor Dr. Karl Rudolf Korte zum Podcast begrüßen. Herr Korte, danke, dass Sie sich heute auch wieder Zeit genommen haben.
Bin gerne dabei und ich hoffe, diese weihevolle Grundstimmung, die Sie aus dem Gespräch mit dem Bischof gezogen haben, wird übertragen, dass ich das auch ein bisschen erfahren darf, diese andachtsmäßige Gesprächskultur, weil sonst gehen Sie ja doch härter mit mir um.
Ja gut, wir können auch mal über Gott reden und über Ihren Glauben. Vielleicht hängt das mit dem Thema zusammen, wenn ich andachtsvoll wäre.
Ja. Nein, es ging ja darum, dass Sie mich ein bisschen schonen, ne? Das ist so ein bisschen der Punkt. Und ehrfürchtig, demutsvoll, das ist ja eigentlich der Grundgestus, den man einzuhalten hat, wenn man dem Bischof sprechen darf. Und all diese, die Unterschiede der unterschiedlichen Akteure, die Sie alle sprechen, das ist ja schon beeindruckend. Von Tanzschule, Fasnacht und dann den Bischof, das ist schon ein weites Spektrum.
Ich finde auch, dass tatsächlich in der Lokalrunde die Gesprächspartner, also es ist jedes Mal ein komplett anderes Gespräch, auch von der Stimmung her. Aber ich entnehme dem, Herr Korte, dass Sie ein bisschen mehr Streicheleinheiten heute brauchen.
Ja, das finde ich für so einen Montagvormittag gut, zumal ja die Informations- und Nachrichtenlage auch nicht so gut ist. Da tut das ja auch gut, wenn man mal ein bisschen gestreichelt wird.
Das ist jetzt eine von Ihnen gewohnt rhetorisch einwandfreie Überleitung zu einem Thema, was jetzt heute nahe liegt, und zwar die Wahl in Polen. Da bin ich jetzt heute Morgen etwas von dem Ergebnis überrascht worden, nicht nur, weil ich ehrlicherweise es mir anders gewünscht hätte, sondern weil ja auch im ersten Aufschlag oder bei den ersten Hochzählungen der Herr Trzaskowski, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, vorne lag und ich gedacht habe, oh, hoffentlich geht das in die richtige Richtung, weil er ja als liberalerer Typ auch mit Blick auf den Präsidenten Tusk, ja, auf den Regierungschef Tusk, dass er eher eine Synergie ergeben hätte und keine Blockadehaltung. Und jetzt wache ich heute Morgen auf und lese, dass Karol Nawrocki gewonnen hat, ein europakritischer Vertreter. Was heißt das denn?
Einmal müssen wir uns nochmal bewusst machen, das ist ein präsidiales System, kein parlamentarisches Regierungssystem, sodass der Einfluss des Staatsoberhaupts, des Präsidenten ein ganz anderes ist. Das ist mehr als nur Vetomacht, sondern er ist einer, der das politische Management der Gesetzgebung unmittelbar mitentscheidet auch. Und insofern wird er auch als Präsident direkt gewählt, nicht wie das bei uns der Fall ist, indirekt über eine Bundesversammlung. Und das zeigt die Einflussmöglichkeiten, die so ein Präsident hat. Wir haben es ja unter Duda jetzt in zwei Amtszeiten erlebt, wie er doch versucht, auch die Reform europafreundlichen Konstellationen auszubremsen. Und da ist jetzt mit dem neuen Ergebnis auch mitzurechnen, dass er das macht. Es war ja bei der ersten Wahl so, dass praktisch drei der sehr rechten Kandidaten sehr dicht beieinander lagen, sodass sich dieses Lager offenbar jetzt gebündelt hat und dann doch es geschafft hat, knapp nach vorne sich zu bewegen. Das zeigt, die Gesellschaft ist dividiert, könnte man sagen, in ein vielleicht reform-europafreundliches Lager und eins weniger. Und das muss man einfach akzeptieren für die kommenden Verhandlungen, die auf europäischer Ebene anstehen, dass diese Euphorie, die auch mit Leidenschaft verbunden war von Tusk, ein liberales Europa weiter zu kreieren und aus polnischer Sicht mit einzubringen, jetzt doch stark eingebremst ist. Das wird die Alltagsarbeit nicht erleichtern.
Aus Sicht der EU, finde ich, ist man ja immer bei jedem Wahlergebnis froh, wenn es ein europafreundlicher Kandidat geschafft hat, weil jeder, der pro EU ist, gefühlt ja zu der Stärkung dieses Bündnisses beiträgt. Und im Umkehrschluss jeder, der eher kritisch darauf guckt, die Fragmentierung ist vielleicht ein bisschen viel, aber die Schwächung dieses Bündnisses voranzutreiben oder einfach nochmal dann einen Stab rauszuziehen aus dem Korsett, das die EU hält. Wie blicken Sie denn darauf als Polen, als Partner in der EU?
Ja, wir haben jetzt vor ein paar Tagen auch erlebt, die Europa-Aachener-Preisverleihung an Ursula von der Leyen. Und das ist so wie so ein Delors-Momentum, was bei der EU auch eine große Rolle spielt, eine starke Führungskraft innerhalb der EU mit von der Leyen, was auch viele so anerkennen, die Europa nicht nur wieder ein Gesicht und Stimme gegeben hat, sondern auch durch die Krisen relativ konstant geführt hat, von der Organisation der Impfstoffe in Corona-Zeiten bis jetzt Solidarität zu organisieren, auch um Gelder aufzunehmen, um auch Rüstungsindustrie vielleicht als zukünftiges Binnenmarktthema zu aktivieren. Das ist eine sehr weite Spanne. Und das sind Dinge, die nebeneinander liegen. Einerseits die Feier Europas in der Selbstbehauptung, in der Stärkung, in der Möglichkeit, als Europäer nicht nur Selbstbewusstsein zu entwickeln, sondern auch für dieses Lebensmodell in der Mischung aus Freiheit, aus Wirtschaft, aus Gesellschaft, was uns eigenständig macht, was uns vollkommen unterscheidet von asiatischen, von amerikanischen, afrikanischen Gesellschaften, dieses Modell zu feiern, stark zu werden, über 550 Millionen auszudehnen, sich bewusst zu machen, dass 12 Anrainerstaaten Mitglied dieser EU werden wollen, weil sie offenbar sehr attraktiv ist. So, und dann die Wahl 3 Tage danach als Dämpfer. Das ist eben Europa, das ist die Vielfalt, die muss man sehen. Und damit zurechtzukommen, ist Verhandlungsgeschick. Das macht Vielfalt aus, dass wir nicht immer in der gleichen, oft auch gar nicht in der gleichen Liga spielen, unterschiedliche Vorstellungen haben, wie sich Europa weiterentwickeln soll. Also mit dem vielleicht nostalgischen Nationalismus, der in dieser Wahl in Polen auch drinsteckt, müssen wir weiter rechnen. Restriktiv, zurückblickend, das Ich-Bewusstsein, die Polen zuerst, also all diese Momente, die wir beim Rollback international erkennen, das haben die Polen auch übersetzt, das kann man sagen, in der positiven Variante knapp 50%. In anderen Ländern ist das eine dominante Strömung, wie in den USA. Da hätten wahrscheinlich viel mehr höhere Prozentwerte für den rechtskonservativen, rechtsautoritären, rechtsnationalistischen gestimmt. So kann man jetzt auch ein Ergebnis interpretieren, also nur 50%. Ne?
Wenn man sich aber anguckt, dass Sie haben Amerika angesprochen mit America First, Polen First, also dass diejenigen, die momentan in Wahlen antreten und ihr eigenes Land in den Mittelpunkt stellen, damit ja einen Nerv der Wählerschaft treffen. Also auch in Abgrenzung oder in einer Art Protektionismus, dass man sagt, wir schließen die Grenzen, wir stärken unsere Wirtschaft, wir gucken nicht auf das Bündnis, wir gucken auf uns. Das ist ja jetzt auch keine sonderlich unionsfreundliche oder EU-freundliche Perspektive, weil man eben sich immer nur auf sich konzentriert.
Ja, und es ist eben ein Grundtrend, interessant, und kein Trend ohne Gegentrend. Die Frage, ob in 5, 6, 7 Jahren Wählerschaften in eine ganz andere Richtung wieder gehen, davon gehe ich einfach aus. Das ist auch Teil von geschichtlichen Entwicklungen, die sich immer eher zyklisch ereignen und nicht nur in eine Richtung sich entwickeln. Interessant ist ja die Umkehrung der Vorzeichen. Wir haben also fast schon so ein Ideologie-Fasching, was wir beobachten können. Diejenigen, die früher für Globalisierung sich sehr stark eingesetzt haben oder die für Freihandel waren, das hat sich ja vollkommen verkehrt. Wir waren ja Tausende auf der Straße gegen die Freihandelsabkommen zu agieren, eher von linker Seite. Heute ist ja genau von rechter Seite umgekehrt. Das finde ich interessant. Also wie verdreht sich das rechte und linke Lager bei gerade diesen Themen? Man hat den Eindruck, dass linke Vertreter sich für die letzten Vorkämpfer sind für eine geregelte Weltordnung, ganz offenbar. Mhm. Ne? Und nicht für die Dinge einsetzen, die sie sich früher eingesetzt haben. Das finde ich interessant, wie die Linke und Rechte sich geradezu verschieben und auch Trump ja durchaus so ein Verzichtsgestus auch versucht einzupreisen. Ist klar, kann meine Zollpolitik dazu führen, dass hier einiges teurer wird. Gut, dann, aber wir wollen gute Arbeitsplätze, es kann teurer werden, dann müssen wir halt erstmal verzichten. Am Ende wird es am Ende besser. Also so eine auch eine Konsumkritik, die von rechts plötzlich zum Thema wird, die man früher nur den Linken zugetraut hat. Also das ist ja unglaublich viel durcheinander. Und auch unter solchen Rahmenbedingungen sind Wählerinnen und Wähler verunsichert, suchen Orientierung, suchen Ordnung. Und dann ist so ein Raster eines stärker nationalistisch, national orientierten immer das, was erfolgsverspricht an der Wahlurne offenbar.
Zumal ja auch häufig gesagt wird, das war ja auch eine Grundkritik an Olaf Scholz, dass man an der Spitze einer Bundesrepublik in dem Fall gerne einen starken Menschen hätte, der vorangeht oder von dem man abnimmt. Er kennt entweder die Richtung oder er vereint uns hinter sich. Und natürlich sind diejenigen mit diesen markigen Aussagen, Polen first in dem Fall, ja eher welche, die dann den Wählern den Eindruck vermitteln, ich setze mich für euch ein und im Zweifel auch mit Blick auf Donald Trump, koste es, was es wolle, ich gehe voran. Ich bin quasi der starke Mann. Das scheint ja auch ein Aspekt zu sein.
Ja, also charismatischer Überschwang, charismatische Stärke, so erwartet. Aber wir haben auch häufiger darüber gesprochen, das ist eine Erwartungshaltung, die natürlich keiner erfüllen kann, weil unter Rahmenbedingungen komplexer Gesellschaften auch komplex zu entscheiden, das natürlich eine Illusion ist. Das ist so eine Diktion, die man versucht, über Feststellungsbeschreibungen dirigistischer Art für sich selbst festzulegen, die aber in der Realität nicht funktioniert, weil eben andere mitentscheiden und ich nicht einfach etwas nur ausrufen kann, das dann am Ende auch mehrheitsfähig wird. Aber dass der Bedarf da ist, so nach charismatischer Leadership, der uns als gute Frau, als guter Mann durch irgendwas durchführt, das hat zugenommen als Trend, ist ja klar.
Ich habe übrigens schon seit längerem auf dem Zettel, Herr Korte, das werden wir in den nächsten Wochen irgendwann mal machen, eine Folge mit Ihren kreativsten Wortschöpfungen, für die Sie ja bundesweit bekannt sind. Und Mike Dornhöfer hat jetzt schon eine Liste ausgearbeitet und der neueste Eintrag wird jetzt Ideologiefasching sein.
Okay, ja.
Habe ich mir gerade behalten. Ich bin sehr gespannt. Weil ich glaube, die Frage, die die meisten Leute in Deutschland umtreibt, aber die können wir uns für die Folge aufheben, Herr Korte, ist, ob Sie sich diese Wortbegriffe vorher überlegen und gezielt einbringen oder ob die in der Situation aus ihnen heraussprudeln.
Man muss ja auch mit Geheimnissen umgehen können, ne? Insofern. Aber wahrscheinlich liegt es daran praktisch an der Herausforderung, die Chefredakteure bieten, dass man dann sich herausgefordert fühlt, auch eine andere Sprache zu entwickeln.
Ich bin sehr gespannt auf diese Folge. Deswegen, das war ein kleiner Cliffhanger. Was mich interessieren würde mit Blick auf das Wählervotum in Polen, wenn die Wähler 50-50 entscheiden, spricht das ja dafür, je nachdem wie verfestigt diese Wahlentscheidung ist, dass eine entweder gespaltene Gesellschaft oder auf jeden Fall zwei Lager vorherrschen. Aus Ihrer Erfahrung als Wahlforscher, ist das dann nach der Wahl zumindest zu gewissen Teilen vergessen oder hat Polen jetzt tatsächlich eine gespaltene Gesellschaft?
Es kommt nur an, wie der neue Präsident auch die ersten Sätze formuliert. Ich kenne die jetzt von gestern Abend nicht. Ob er so sagt, wie man das häufig erlebt, dass er auch der Präsident für alle sein möchte, oder ob er das doch abgrenzend artikuliert. Das weiß ich nicht, auch wie man sich vielleicht im Umfeld mit anderen Leuten umgibt, die so eine Interpretation dazulassen. Oder ob er den Abgrenzungskurs bewusst setzt und den Akzent betont, den er in das Wahlergebnis hineinlegt, ein Gegenpol zu Tusk zu sein, könnte sein. Wenn er das formuliert, wird er die Spaltung nicht überwinden, dann ist er praktisch das andere Lager, was er versucht zu vertreten. Und das ist auch für die Bundesregierung super schwer, mit wem man dann wirklich intensiv zusammenarbeitet, ne? Stärker mit dem Präsidenten oder stärker mit dem Premier. Das ist, muss man ja abwägen, in welches Lager man sich begibt. Man ist da im EU-Kontext natürlich aufeinander angewiesen, aber man kann jetzt auch nicht so tun, als wäre die Präsidentenwahl nicht so ausgegangen.
Zumal man ja gesehen hat, welche Bedeutung ja nicht nur historisch, sondern auch im EU-Kontext Polen für Deutschland hat, weil ja Merz nach seiner Wahl nach Paris direkt auch in Warschau aufgeschlagen ist. Das ist ja auch ein Zeichen, was jetzt nicht von ihm singulär gesetzt wurde, sondern das war in der Vergangenheit schon so, dass Polen da relativ früh auf der Liste stand. Aber das unterstreicht ja die Beziehungsebene.
Ja, und es wäre ja auch ideal, europäisches Regieren so zu inszenieren, dass ich jede wichtige Reise eben immer mit Macron und Tusk, vielleicht mit Starmer noch zusammen mache. Das wäre ein Zeichen. Ne? Das wäre ein Zeichen von nicht nur Gemeinsamkeit, sondern auch Macht, die man übersetzt in einem Führungsmodell, was eben unsere europäische freiheitliche Demokratie ausmacht, dass wir viele verschiedene Leute haben, die am Ende das gesamte Puzzle, das Machtpuzzle auch ergänzen und wir nicht nur auf eindimensionale Führung setzen.
Stichwort Merz, der hatte ja mit von uns auch gelobten, markigen Worten beziehungsweise einfach mal einer anderen Rhetorik am Anfang gepunktet, hat sich ja, wie Sie auch angesprochen haben, direkt mit anderen Regierungschefs sogar symbolträchtig in den Zug gesetzt, mit Donald Trump am Handy Kontakt aufgenommen. Jetzt diese Woche steht er seinen Besuch in Washington an. Wie nehmen Sie ihn denn jetzt wahr, die letzten anderthalb Wochen?
In sich ruhend, so wie man sich das idealerweise wünscht von einem Akteur, der sein politisches Lebensziel erreicht hat, kann es dazu sein, der jetzt im November, glaube ich, ja 70 wird, also frei, souverän, unabhängig. Das spürt man, so wie er agiert, wie er andere versucht, mit seiner Politik nicht nur zu versöhnen, sondern sie vielleicht auch davon zu überzeugen. Er muss sich nirgendwo mehr sich selbst beweisen. Das finde ich, strahlt er aus. Das werden international die Partner auch wahrnehmen. Deswegen kann das auch am Donnerstag, da wird er sich ja sehr intensiv darauf vorbereiten, aber das muss nicht unbedingt schlecht ausgehen, je nachdem, welches Szenario man vorfindet im Oval Office. Wahrscheinlich, wenn man reinkommt und sieht, das ist schon 50, dann weiß man, jetzt soll mal geschlachtet werden, so ungefähr. Das geht ja in der Regel nicht gut aus. Wenn das ein kleiner Kreis ist, kann es gut ausgehen, aber er hat da nichts zu verlieren, weil wir ja natürlich wissen, wie man vorgeführt werden kann. Als 70-Jähriger hat man sehr viel erlebt, auch verschiedene politische Konstellationen. Ich glaube, das wird er sehr gut meistern. Und ist klar, die Presse, so wie Sie natürlich, Sie sagen, ja, das ist aber nur ein Außenkanzler, ein Weltkanzler, wo ist jetzt die Innenpolitik? Bei Scholz hat man wenige Wochen oder Monate vorher genau das Umgekehrte argumentiert, aber so ist eben Journalismus. Da macht ja auch ein Chefredakteur keine Ausnahme, dass man sich an das nicht mehr erinnert, was man früher kritisiert. Jetzt wird das eingelöst, dann wird es wieder kritisiert. Aber es ist eine auf jeden Fall neue Sicht, als Kanzler aktiv zu werden und das in dieser Situation jetzt zu nutzen. Bisher geht das aus meiner Sicht vollkommen auf. Und wenn jetzt innenpolitisch eben die ersten Gesetze kommen, die eben die Wettbewerbsfähigkeit ins Zentrum rücken, dann wird das Bild klarer. Und es muss ja bis zum Sommer klarer werden, was an Gesetzen ausgearbeitet wird. Das ist die Erwartungshaltung der Leute. Es soll besser werden, ein funktionierender Staat. Und dazu brauchen wir das eine oder andere Gesetz und eben nicht in einem Jahr, sondern jetzt. Und dieses Turbo-Gebaren der Bundesregierung ist irgendwie nicht nur nachvollziehbar, sondern das sieht man auch, dass alle sich bemühen, dieses Bild auch zu übersetzen. Aber der in sich ruhende Pol, auch viel präsidialer als sonst, das spiegelt Merz wieder. Und er ist weg von diesem Feststellungsimperativ, den er immer so vor sich hergetragen hat. Ultimatum, Duktus, ja, diese Imperativdichte, das ist viel weniger geworden aus meiner Sicht.
Wenn Sie sagen, er muss niemandem mehr was beweisen, weil er ja am Ende oder auf dem Höhepunkt seiner politischen Laufbahn ist. Jetzt hat er ja trotzdem diese Verantwortung dem Amt und Deutschland gegenüber und der EU gegenüber und vielen anderen. Wie meinen Sie das mit, er muss niemandem mehr was beweisen?
Na, er ist praktisch außerhalb des politischen Wettbewerbs, was Parteipolitik anbelangt. Er ist an der Spitze der Partei und hat drei Anläufe genommen, er brauchte zwei Wahlgänge, so, aber ist jetzt das, was er als Zielpunkt erreichen wollte. Er muss jetzt keinem mehr gefallen. Es würde ja auch eine Amtszeit reichen, wenn man ein Lebensziel hat, 4 Jahre Kanzler zu sein und das Land verbessert zu haben, dann kann man auch das dem anderen überlassen, vom Alter her ohnehin. So meine ich das. Also diese okay. Form von souverän, nicht anderen gefallen, das würde ich ja bei Ihnen auch unterstellen, wenn man im Chefredakteur, bei Ihnen ist das große Problem, Sie sind einfach viel zu früh Chefredakteur geworden. Ne? In so jugendlichen Jahren Chefredakteur zu werden, woher soll dann diese gelassene Souveränität kommen? Ne? Das ist schwierig. Also Sie sind...
Frage ich mich auch den ganzen Tag, woher meine Gelassenheit kommt. Aber ich glaube, ohne Gelassenheit, Herr Korte, wird man auch nicht so früh, bekommt man dieses Amt auch nicht. Stellen Sie mal vor, ich wäre aufgeregt, was das für unseren Podcast heißen würde.
Ja, das stimmt.
Ich will jetzt auch nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, aber mit Ihnen jede Woche einen Podcast zu machen, brauchen wir auch starke Nerven.
Ja gut, so kann man es natürlich auch interpretieren. Aber also da liegt, ich meine, dass ich so argumentiere, ist klar, weil ich selbst im hohen Alter bin, dass der Vorzug des Alters eben genau darin liegt, dass man viel freier wird. Und ich finde, das kann man an März sehr, sehr gut erkennen. Das muss jetzt kein Nachteil sein.
Die haben außer Franz und Kafka auch niemandem mehr was zu beweisen.
Nein, genau. Also nur praktisch montags Ihnen gegenüber.
Sie haben die Turbo-Investitionen angesprochen. Tatsächlich ist da Lars Klingbeil jetzt dabei, 3-4 Dinge dann auf den Weg zu geben als Finanzminister, unter anderem diese Neuregelung der Abschreibung und der E-Mobilität, also jetzt erstmal so einen Schwung geben in die Wirtschaft. Ich finde aber tatsächlich im Moment interessant, wie sich das Feld der Minister in den ersten Wochen sortiert, wer natürlich auch qua Amt eine Öffentlichkeitswirkung hat und wer eigentlich im Moment eher vielleicht sich im Hintergrund noch sortiert. Also das Wadepool als Außenminister, Präsenzer, das ist klar. Dobrindt aufgrund der innenpolitischen Situation, Klingbeil auch. Aber gibt ja noch eine ganze Riege von anderen, die bisher zumindest tatsächlich sich erst aufstellen und ihr Feld sortieren.
Ja, aber dafür ist ja ein Koalitionsvertrag da. Die wissen, was abzuarbeiten ist. Und wir müssen da auch einfach zugestehen, dass sich so ein Ministerium neu orientieren muss um die Spitze herum. Da kann man jetzt in den ersten 4 Wochen, sollte man jetzt keinen Schnellschuss erwarten. Die Erwartungshaltung der Wählerin zielt auf Wirtschafts- und Migrationswende. Das waren die Dinge, auf denen sich die meisten wahrscheinlich verständigen. Bei Migrationswende ist es geradezu erkennbar, stündlich. Dass, wie weit das über Symbolik hinausgeht, fällt mir im Moment schwer zu beurteilen. Aber die Zahlen sprechen ja dafür, dass das sehr schlüssig abgearbeitet wird, in dem Sinne einer restriktiveren Einwanderungs- und Zuwanderungspolitik ganz offensichtlich. Bei Wirtschaftswende, das kommt jetzt. Das wird die ersten Gesetze sollen. Ich habe gelesen heute, dass es jetzt in der Kabinettssitzung in dieser Woche der Referentenentwurf drin sein soll. Insofern wird sich das zeigen. Also bei den anderen müsste man einfach nochmal wahrscheinlich 4 Wochen warten, bis jetzt zur Digitalisierung, zum Bauen oder was auch immer, ja, da so Aufschläge kommen, dass wir das auch wirklich wahrnehmen.
Ich habe das auch gelesen, dass der Referentenentwurf jetzt im Kabinett vorliegt und dann beschlossen werden soll. Ich hatte allerdings bei dem Wort Referentenentwurf eine kleine Erinnerung an die Ex-Ampel, weil dort Referentenentwürfe regelmäßig ja vorher geleakt wurden, um diesen Entwurf schon vorher zu zerreden. Jetzt stehen dort natürlich weniger polarisierende oder kritische Dinge drin. Also es ist jetzt nicht so, dass die Öffentlichkeit darauf angesprungen ist, aber ich fand den Mechanismus interessant, dass dieser Referentenentwurf es wieder aus einem Ministerium herausgeschafft hat und vorher in den Medien drüber gesprochen wird.
Ja, aber der Kontext ist hier noch ein anderer und ich glaube, der bleibt auch so. Die Mehrheitsverhältnisse sind so wie und auch so nicht nur so klar, sondern dass man aus einem Guss versucht, diese Politik zu gestalten, ist im Moment noch sichtbar. Das war ja bei der Ampel im Anfang in den ersten Monaten auch der Fall. Und das sehe ich hier keinen Grund, das als eine Intervention zu interpretieren, die dazu führen soll, irgendwie Mehrheiten zu gefährden. Ganz im Gegenteil. Also es ist eine Unruhe da, sehr schnell jetzt Dinge umzusetzen. Und das ist ja ein Gesetzgebungsfuror, der nicht schaden kann, weil wir alle wissen, was alles hier nicht funktioniert.
Okay. Danke, Herr Korte, für die Einordnung diese Woche. Die Frage natürlich am Ende, wo sind Sie denn gerade und wo kommen Sie diese Woche?
Also gestern hatte ich eine sehr schöne Veranstaltung im Ruhrmuseum in Essen. Ein wunderbar auf der Zeche Zollverein, ein gigantisches, sehr großartiges Weltkulturerbe. Museum und da war eine Abschlussveranstaltung, die noch einmal über das Bild des Ruhrgebiets ging, also welche Zukunftsnarrative lassen sich hier entwickeln in einer Gesellschaft, die geprägt ist von Transformation und was kann das Ruhrgebiet oder die Metropolregion Ruhr mit den rund 8 Millionen Menschen, die hier leben, einbringen und heute ich leite den wissenschaftlichen Beirat des Wissenschaftscampus NRW in Oberhausen. Dort ist er lokalisiert, eine ganz neue Einrichtung und die Sitzung geht heute los. Aber dann habe ich in dieser Woche noch, das wird Sie ja besonders freuen, was ganz Wichtiges vor mir. Ich besuche nochmal den Bundestagswahlkreis des Bundeskanzlers. Ja,
nochmal.
Und zwar Das ist ja Hochsauerlandkreis, ist der Wahlkreis des Bundeskanzlers, und zwar diesmal in einer meiner Mission als Besucher eines Schützenfestes. Also idealer kann es gar nicht sein. Ein Verwandter ist dort Schützenkönig und er hat uns eingeladen, dann am Königstisch, wie das so schön heißt, dabei zu sein. Und das ist ja alles jetzt seismografisch wichtig und in den Rahmenbedingungen dieser Kanzlerschaft, dass man da Tuchfühlung aufrechterhält. Das ist ja bei Ihnen, sind ja, Sie fremdeln ja mit den Sauerländern und Sie können ja nur eine Fernperspektive entwickeln. Ich bin jetzt zum zweiten Mal dann dort und habe natürlich sauerländische Wurzeln von meinen Eltern her. Ich bin eigentlich ein guter Interpretationslotse für diesen Kanzler, ganz offensichtlich.
Ja, ich habe auch schon festgestellt, kaum ist der Kanzler, kommt aus dem Sauerland, treibt sich doch regelmäßig hin.
Aber ich war letzte Woche in Cadenabbia bei der Adenauer Stiftung zu einem Wahl- und Parteienforschertreffen nach der Bundestagswahl. Und Cadenabbia, das gehört ja der Adenauer Stiftung, hat Adenauer eben früher sehr oft über Monate und Wochen zumindest Urlaub gemacht. Und dort habe ich mich dran und da hat auch die CDU mit Merz ihr Grundsatzprogramm den letzten Schliff angelegt, mit dem das Präsidium war dort mehrere Tage zuletzt vor anderthalb Jahren, eine interessante Konstellation. Aber meine Erinnerung bezog sich darauf, dass ich vor 33 Jahren, da sieht man, wie alt man ist, dort Friedrich Merz das erste Mal getroffen habe, in Cadenabbia, auf auch eine wissenschaftliche Tagung. Und er war damals Abgeordneter des Europäischen Parlaments. So habe ich ihn kennengelernt vor 33 Jahren, aber kennengelernt, ich war damals wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität in Mainz, aber Merz hat 3 Tage lang mit mir nicht gesprochen, kein einziges Wort. Ja, weil ich war kein Professor, ne? Ich war nur wissenschaftlicher Mitarbeiter, ich hatte keine Fluglizenz und ich war auch nicht Schützenkönig. Also warum sollte er mit mir reden? Und das behält man natürlich auch in Erinnerung, wie man so einen Akteur kennenlernt.
Zumal er ja damals auch noch jung war. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man als Bundeskanzler das Recht hätte, in den Kategorien zu denken, aber
war einfach,
als Europaabgeordneter kenne ich
auch offensichtlich. Ja, ich war einfach unwichtig für ihn und es war nicht notwendig, mit mir zu reden. Das ist in den letzten Jahren fundamental anders geworden. So habe ich mit ihm auch, wie mit anderen wichtigen Akteuren, natürlich gute Kontakte. Aber damals habe ich mich einfach daran erinnert, wie das eine Rolle gespielt hat.
Heute sind sie mittendrin beim Zapfenstreich, mittendrin im Schützenfest. Das hat ja was von qualitativer Feldforschung dann, wenn sie mitten im Schützenfest sitzen.
Als Politikwissenschaftler bin ich immer im Feld. Das ist das Interessante in meinem Beruf. Ich bin immer als Sozialwissenschaftler analytisch unterwegs. Das macht den Beruf so interessant und das ist dann auch experimentell. Genau mit Ihnen ist es ja auch experimentell, eine Studie, die ich heute Morgen wieder erstellt habe.
Bin ich irgendwann mal gespannt auf das Ergebnis, Herr Korte. Auch das wäre neben Ihren Wortschöpfungen eine Folge wert.
Gut.
Aber vielen Dank für die Einschätzung. Viel Spaß diese Woche, vor allem auf dem Schützenfest.
Danke.
Ich werde nächste Woche fragen, wie Sie heimgekommen sind. Vielen Dank auch unseren Hörerinnen und Hörern. Danke fürs Zuhören. Eine schöne Woche. Bis nächsten Montag. Tschüss.
Korte und Rink ist ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion Dennis Rink, Produktion Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns über Social Media oder per Mail an audio@vrm.de.